der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas passiert von Geburt an eine große, hochgradig tiefe Indoktrination von einer Utopie, von einer Lehre, wo auch Menschen in den Tod getrieben werden und wo Individualität keinen Platz hat, wo das Ich nicht gebildet wird bei den Kindern, was einfach, ja, Kinder brechen, Menschen brechen für ihre Zwecke. So sehe ich das, ja. Ich vergesse nicht, aber ich verzeihe.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Schauspielerin und Podcasterin Dina Hellwig in ihrem Zuhause in Berlin-Friedrichshain. Hallo, liebe Dina.
Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich sehr, dass du mich ja eingeladen hast, als Gast bei dir zu sein. Vielen Dank.
Du bist 1980 in Kassel geboren, Sternzeichen Steinbock, hast drei Geschwister, zwei ältere Brüder und eine jüngere Schwester. Deine Eltern waren Zeugen Jehovas und somit prägte diese Sekte, wenn ich sie so nennen darf, dein gesamtes Leben und dein Sein. Auch dein Vater, ein charismatischer, gut aussehender Mann, Jahrgang 53, wurde bereits in diese Organisation hineingeboren, da seine Großmutter schon eine Anhängerin der Zeugen Jehovas war. Und er war Elektriker von Beruf und arbeitete für die städtischen Verkehrsbetriebe. Deine Mutter, eine fanatisches, sehr ambitioniertes Mitglied der Sekte, 5 Jahre älter als dein Vater, kam schon als Frau durch ihre Schwester zu den Zeugen Jehovas und verschreibt ihnen seither, eigentlich kann man so sagen, ihr ganzes Leben. Arbeitet dort im Predigerdienst und folgt deren Regeln auf extrem angepasste Weise. Deine Eltern haben sich bei einem Sonderdienst der Zeugen Jehovas kennengelernt. Was bedeutet, sie predigen vor Menschen, die noch keine Mitglieder sind, um diese zu bekehren? In diesem Fall war es bei der US Army in Wiesbaden. Ihr 4 Kinder kamt relativ schnell hintereinander. Natürlich haben sie vorher ordentlich geheiratet, da Sex vor der Ehe in der Sekte eine Todsünde ist. Und dann kamt ihr. Und 1 Jahr nach deiner Geburt seid ihr 1981 nach Berlin-Spandau gezogen, da dein Vater einen neuen Job angeboten bekam. Dort kamst du auch in die Schule und erst da wurde dir klar, dass es noch eine andere Welt da draußen gibt. Du durftest nämlich nie in den Kindergarten gehen, aber da Schuljahr Pflicht war, mussten sich deine Eltern dort wohl oder übel hingeben. Aber, und das ist das, finde ich, Berührende und für mich auch, da könnte ich irgendwie fast irgendwie heulen, wenn ich das höre. Du durftest in der Schule und auch privat an keiner Geburtstagsfeier von anderen Kindern teilnehmen, nicht verkleidet mit den anderen Kindern Fasching feiern, kein Advent mitmachen, kein Weihnachten, keine Ostereier suchen. Du musstest bei solchen Feierlichkeiten, wenn sie in der Schule stattfanden, zum Beispiel sogar alleine draußen vor der Türe warten, bis der ganze Spaß dort drinnen vorbei war. Wenn du nach Hause eingeladen wurdest, wurde dir das aber verboten. Da durftest du nicht hingehen. Du durftest keine Barbie besitzen, keine Pokémon-Karten. Also diese Spielsachen sind alle verunreinigt, dämonisch. Später als Teenager wurde dir auch nicht erlaubt, einen Freund zu haben oder Hobbys. Du durftest in keinen Sportverein, in keine Disco, in keine Bar gehen. Partys durftest du nicht besuchen und keinen Alkohol trinken. Also es war irgendwie ein schon sehr anderes Leben. Wie hast du das denn ausgehalten, in diesen beiden Parallelwelten zu leben? Mir erscheint es irgendwie so ein bisschen wie Folter, besonders einem Kind, das kann sich ja noch gar nicht wehren, das kann ja noch gar nicht sich mit seiner eigenen Meinung behaupten. Also wie hast du es ertragen können?
Ja, erstmal danke, Tanja, dass du das so wundervoll zusammengefasst hast alles und so einen kleinen Überblick gegeben hast aus meiner Kindheit. Ich würde gerne das Wort Sekte ein bisschen rausnehmen und es als Organisation bezeichnen, weil sie sind nicht eine Sekte anerkannt in Deutschland, sondern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und wir sagen Sekte oder ich sage auch Sekte gerne, weil ich sie auch so empfinde. Und wenn man die Struktur einer Sekte kennt, müsste jeder eigentlich ganz klar sagen, ja, das ist eine Sekte. Also deswegen vielleicht nochmal einfach nur dieser kleine Hinweis. Aber das, für mich war das als Kind nicht einfach, diese beiden Parallelwelten zusammenzukriegen. Du hast da das erwähnt, was für mich so am schlimmsten war, als Kind rauszugehen vor die Tür und an diesen ganzen Feierlichkeiten und mich wie eine ausgegrenzte Person zu fühlen, das war nicht schön. Obwohl ich behaupten muss, dass ich so rückblickend schon auch eine schöne Kindheit hatte, besonders so in den ersten Jahren. Aber das ist wahrscheinlich darauf zu verschulden, dass ich in einer Parallelwelt, abgegrenzt von der Gesellschaft gelebt habe. Und da war für mich das Bild eigentlich recht schön, in einer großen Gemeinschaft mit vielen Menschen, mit auch, wenn auch wenig Kindern, mit denen ich gespielt habe. Und für mich war das sehr, sehr angenehm. Und das hat erst dann angefangen, als ich in die Schule gekommen bin, wo mir irgendwie gewahr geworden ist, da ist ja noch was anderes. Da sind ja noch andere Kinder, andere Spielarten, andere Begebenheiten, andere Feierlichkeiten, die ich so nicht kenne. Und da durfte ich aber vieles nicht mitmachen, das stimmt, ja.
Was wäre denn die Konsequenz gewesen, wenn du nicht gefolgt hättest?
Als Kind hätte ich eine Zurechtweisung bekommen, in dem Sinne, dass mir näher gebracht worden ist, wie die Lehre eigentlich lautet. Und das, wenn ich jetzt mitgefeiert hätte, was ich aber auch sagen muss, dass ich das manchmal gemacht habe, einfach nur um dabei zu sein und auch ein Teil von den anderen zu sein und mich auch sehr peinlich berührt manchmal gefühlt habe, wenn ich so eine Außenseiterin war in dem Fall auch und nicht bei einer Einladung folgen konnte, die mir eine Klassenkameradin gegeben hat, komm doch auf meinen Geburtstag heute oder so, und ich dann oft oder immer gesagt habe, nein, das kann ich nicht. Das war mir schon peinlich. Aber die Konsequenz wäre gewesen, wenn es jemand mitbekommen hätte und auch gesagt hätte, weil das hätte auch sein müssen, falls es jemand aus der Gemeinschaft gesehen hat, dass mir ja so mal die Leviten gelesen worden wären, wie es die Bibel dazu sagt und dass ich das nächste Mal nicht mache. Also als Kind war das der Rahmen an Maßregelung. Bestrafung ist vielleicht in dem Sinne zu hart. Bestrafung gab es jetzt in dem Sinne nicht, aber eine Maßregelung war das schon.
Also es wäre eher etwas Subtiles gewesen.
Ja. Mhm.
Aber wenn du sagst, manchmal habe ich das gemacht, das heißt, du hast dann eben vielleicht, bist dann vielleicht doch mal in der Klasse geblieben und nicht vor die Tür gegangen und hast doch mal ein Stückchen vom Geburtstagskuchen mitgegessen oder so. Aber es war immer dieses schlechte Gewissen da.
Ja, ich erinnere mich genau an Momente beim Adventfeiern zum Beispiel, wo ein Adventskalender gebastelt worden ist in der Grundschule. Und ich habe meinen Namen auch mit draufschreiben lassen, weil ich auch mal ein Adventskind sein wollte. Und ich wollte auch mal gefeiert werden und ich wollte auch mal was Besonderes sein. Und in der Lehre der Zeugen Jehovas gibt es das nicht. Es gibt nicht den Punkt, dass Menschen verehrt werden dürfen oder etwas Besonderes sein dürfen, was auch so ein Punkt ist bei den Geburtstagen. Da verehrst du ja diesen Menschen oder du ehrst ihn, weil er geboren worden ist. Und das ist in der Lehre der Zeugen Jehovas nicht vorhanden, dass das sein darf. Und dann habe ich mich auch auf diesen Zettel schreiben lassen. Ich wurde gezogen und ich habe mich in diesem Moment riesig gefreut und hatte aber auch ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich wusste, ich hätte das nicht machen dürfen. Gott sieht das, was ich hier gerade tue. Satan, der Teufel, freut sich vielleicht, dass ich was Falsches tue. Also das ist immer so in meinem Hinterkopf mit abgelaufen. Das hat mir den Tag eigentlich versauert im Nachhinein.
Wie stellen wir uns denn deine Kindheit und Jugend so im Alltag vor? Was hast du denn nach der Schule gemacht? Wie sahen deine Wochenenden aus? Wie sahen deine Ferien aus?
Ich habe natürlich meine Hausaufgaben auch ordentlich gemacht und fleißig gelernt, weil aber auch ein guter Christ natürlich ein gutes Bild nach außen geben sollte. Und schlechte Noten wären ein nicht so vorbildliches Verhalten für einen Christen. Also deswegen habe ich fleißig meine Hausaufgaben gemacht und auch immer schön gelernt. Und abseits davon habe ich natürlich auch mit meinen Geschwistern gespielt oder mit Kindern aus der Gemeinde, ich sage jetzt mal Gemeinde, aus der Organisation, aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Aber es gab auch einen großen Teil an Zeit, der sich auf das Bibellesen konzentriert hat, fokussiert hat, auf das Vorbereiten der dreiwöchigen Zusammenkünfte, die Zeugen Jehovas in meiner Kindheit damals abgehalten haben. Und nebenbei auch, ich habe recht früh angefangen oder musste als Kind mitgehen von Haus zu Haus. Manch einer, der uns zuhört, kennt das vielleicht, dass Zeugen Jehovas an die Haustür kommen und die Lehre der Zeugen Jehovas verbreiten. Und ich hatte meinen Vater mal gefragt und er meinte, ja, da war ich 3 oder 4 Jahre alt, als ich mitgegangen bin. Und das ist schon recht früh gewesen. Und das beinhaltete meinen wöchentlichen Ablauf auch, dass ich mir Predigtdienst, also nennen das die Zeugen Jehovas, Partner gesucht habe in der Versammlung, mit denen ich dann mitgegangen bin. Und auch da dieser Dienst berichtet, also ein Bericht wurde geschrieben, wie oft man das getan hat in einem Monat, musste ich das natürlich auch aufführen und meine Stunden berichten.
Und du bist auch mehrmals in der Woche dann zu einer Art, also wie wenn wir sonntags in die Kirche gehen, musstest du halt mehrmals in der Woche, genau. Gab es so Versammlungen, nanntest du das, glaube ich, gell?
Genau, das war in meinem Fall 3-mal in der Woche, Dienstag, Donnerstag, Abend und Sonntag, je nachdem, jahreswechselweise morgens, mittags oder abends.
Aber ist das dann so ein Programm gewesen, wo man, sagen wir mal so ein bisschen wie in der Kirche, wo man sagt, okay, die Erwachsenen sind jetzt zusammen und machen das, weil sie natürlich ein anderes Verständnis haben und die Kinder gehen vielleicht in einen Kindergottesdienst oder so. Ja, also war das dann so kindgerecht oder war das einfach eine Lehre?
Ist schön, dass du das fragst, weil mir das vorher gar noch nie so bewusst gewesen ist. Bei den Zeugen Jehovas ist das so, dass alle zusammensitzen in dem gleichen Programm, in den gleichen Vorträgen. Und als Kind hast du natürlich das mitbekommen, was den Erwachsenen gelehrt worden ist. Und da ging es ganz oft um Satan und wie schlecht die Welt ist und dass sie bald vernichtet wird. Klar auch um das Paradies, was Freudiges, ein freudiges Ereignis sein wird in der Zukunft. Aber auch wir Kinder haben halt mitbekommen, wie böse alles ist und wie furchterregend und was alles Jehova Gott nicht liebt und was er hasst. Und das war nicht kindgerecht eingeteilt. Das muss ich schon sagen, ja.
Und nochmal zu diesen Ferien. Jetzt waren im Sommer 6 Wochen Ferien. Also alle fahren irgendwo hin, nach Mallorca oder an See oder in die Berge. Fühltest du dich da komisch, wenn am Ende der Ferien irgendwie man dich fragte, ja, wo wart ihr denn? Oder gab es da auch sogenannte Feriencamps der Zeugen Jehovas?
Feriencamps eher nicht. Es gab jedes Jahr im Hochsommer einen Kongress, so ein Riesenevent, was über 3 Tage ging, wirklich Freitag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, wo wir als Familie auch das eingerichtet haben, dass der Urlaub, wir sind auch schon in Urlaub gefahren, dass wir aber trotzdem da teilnehmen konnten. Und wenn wir irgendwo im Urlaub gewesen wären, dann wären wir dort auch zu diesem Event gegangen, weil das dann in jedem Land abgehalten wird. Und woran ich mich noch erinnere, ist, dass meine Mutter da schon auch geschaut hat, dass wir selbst im Urlaub zu den Zusammenkünften in der jeweiligen Stadt gehen. Der Predigtdienst wurde ausgelassen, aber man hat in einem Ferienhaus dem Nachbarn dann gepredigt. Also irgendwie war das wirklich eine ständig begleitende Prozedur, die immer da war, selbst im Urlaub. Also es gab irgendwie nie so wirklich Abstand und Ferien.
Also keine Pause.
Nein.
Hattest du denn auch eine beste Freundin, mit der du einfach nur du sein konntest? Also eine Freundin vielleicht auch außerhalb dieser Organisation?
Ich hatte in den Klassen immer so eine, für mich immer geheimen Busenfreundin genannt, mit der ich auch versucht habe, viel Zeit zu verbringen, mit der ich mich natürlich im Rahmen der Schule über alles andere ausgetauscht habe, ob es jetzt New Kids on the Block war oder irgendwelche Sticker, die man gesammelt hat. Aber das ging meistens nicht darüber hinaus. Also das wurde schon im schulischen Rahmen nur gehalten. Ich habe auch ein paar Besuche bei denen zu Hause abgehalten, um zu spielen. Aber ich erinnere mich, dass ich nie bei jemand irgendwie übernächtigt habe, außerhalb der Zeugen Jehovas, weil der Kontakt doch sehr eng gehalten wurde oder mit Hinblick auf, dass man mit diesem Kind ein kostenloses Heimbibelstudium anfängt, was ja Zeugen Jehovas forcieren, um Menschen, wie du es vorhin gesagt hast, auch.
Was für ein kostenloses?
Sie nennen das kostenloses Heimbibelstudium.
Ah, okay.
Also das ist ja auch das, was sie an der Tür anbieten, weil sie sind ja davon überzeugt, dass sie allein die Bibel richtig verstehen. Und sie bieten das den Menschen an, dass sie mit den Menschen die Bibel studieren in ihrem Sinne. Und das sollte ich als Kind bei den Kindern auch schon.
Ach so, also du solltest die bekehren. Du solltest die, wie sagt man dazu eigentlich, missionieren oder also umpolen sozusagen, dass die halt das glauben, was ihr auch glaubt.
Ja, so kann man das ganz gut nennen, ja.
Gab es denn dann wenigstens, ich sage jetzt mal wenigstens, ich weiß, das sollte man vielleicht nicht tun, aber irgendwie klingt das, gab es dann wenigstens einen Fernseher bei euch zu Hause?
Ja, den gab es schon. Das wurde aber auch kontrolliert in dem Sinn, also ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel keine Walt Disney Filme sehen durfte, sollte. Weil Walt Disney in der Familie so gehandhabt wurde, es ist dämonisch, es ist, da kommen Hexen, Feen, Zauberer vor. Lustigerweise in den Märchen auch, aber Walt Disney hatte so einen Touch von wegen, da ist sehr viel dämonisches Werk vorhanden. Und es war schon Kontrolle drauf, was wir geguckt haben. Alles durften wir nicht gucken, gewählte Sachen. Und wenn ich dann mal krank war und alleine zu Hause bleiben durfte, als eine Zusammenkunft abgehalten wurde, habe ich auch mal heimlich was geguckt, was ich nicht durfte.
Das haben wir, meine Schwester und ich auch. Wir durften immer nur eine bis zwei Stunden in der Woche Fernsehen schauen, weil mein Vater war, wie gesagt, ja im Fernsehen. Und der war da trotzdem recht streng. Und dann weiß ich noch, wie wir immer heimlich, wenn die nicht da waren, haben wir dann irgendwie halt mehrere Sachen geguckt. Flipper und Bonanza und noch das und so. Und da hatten wir auch, wenn meine Eltern beim Golfspielen waren, haben wir dann manchmal die Chance genutzt. Und dann haben wir hinten, wenn wir dann das Auto hörten, dass es kam und in die Garage fuhr, dann haben wir schon parat gehabt, so einen Waschlappen, den wir dann so ausgewrungen haben und haben den hinten so auf den Fernseher gelegt, weil wir dachten, wir kühlen den dann, weil mein Vater hat nämlich, wenn er nach Hause kam, einfach da hinten drauf gefasst, da gab es halt noch nicht diese Flachbildfernseher und es war so ein Gitter dahinter und hat die Hand drauf gehalten und wusste natürlich genau, dass wir jetzt Fernsehen geschaut hatten. Und da haben wir gedacht, oh, wir sind ganz schlau. Also haben natürlich nicht pitschnass, aber ich denke mir dann manchmal, also hat es natürlich trotzdem gemerkt, ja. Aber wir haben gedacht, wir könnten es verheimlichen.
Ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben immer schön geguckt, dass der Kühl hinten dann war.
Wie sieht es denn in einer Wohnung von Zeugen Jehovas aus? Dürfte denn da so ein Poster in deinem Zimmer von so einem Star an der Wand hängen? Hörten deine Eltern auch mal irgendwie laut Musik? Seid ihr auch mal ins Kino gegangen? Wurde auch mal getanzt? Oder auch mal so richtig gelacht? Oder ist für die Zeugen Jehovas alles Weltliche, alles Spaßige, alles Lustvolle eigentlich verteufelt?
Das ist so ein bisschen individuell, glaube ich, zu betrachten, obwohl ich sagen kann, dass Poster an der Wand oder Bilder von irgendwelchen Stars verboten ist jetzt, ja, vielleicht zu viel ausgedrückt, aber wirst du da nicht finden. Und auch ich durfte meinen New Kids on the Block Poster, was ich dann geschenkt bekommen habe in der Klasse von einer Klassenkameradin, nicht aufhängen und habe diese Sachen auch eher heimlich gesammelt. Aber ja, mein Vater hat, also wir hatten auch einen Plattenspieler und seine Platten waren dann, ja, jetzt nicht von Queen. Queen war dann wieder dämonisch oder so, aber wir haben auch schon Musik gehört. Eher alles, was so Richtung Klassik ging, ein bisschen Schlager auch, alles, was so ein bisschen seichter ist. Aber ich glaube, meine Mutter hatte viel zu tun mit vier Kindern und ihrem eigenen verbissenen Engagement an dieser Lehre, dass sie da die Freude nicht so an die erste Stelle gestellt hat. Und dass wir getanzt haben zu Hause mit meinen Eltern, kann ich mich leider nicht dran erinnern.
Also das war ja mehr so symbolisch von mir gemeint. Ja. Ich meine so, man stellt sich das so, wenn man das so hört, dann stellt man sich das so spaßbefreit vor. Was vielleicht ungerecht ist, ja. Also vielleicht habt ihr ja genauso gelacht und Spaß gehabt. Aber komischerweise assoziiert man das von außen hörend ein bisschen.
Ich würde schon sagen, dass dass Wohnungen von Zeugen Jehovas sehr gleich alle aussehen, weil du diese Individualität nicht finden wirst, denn sie wird ja unterdrückt. Also in meiner Wohnung wirst du das und das und das finden, was so individuell für mich auch mit Kunst zu tun hat oder vielleicht auch mal Romy Schneider an der Wand oder sowas. Und es ist sehr stier und sehr bieder bei den Zeugen. So würde ich das ausdrücken. Also wenn man in so eine Zeugen Jehovas Wohnung kommt, bestimmt ordentlich, weil ein Christ ist ja auch im Außen sehr rein und geordnet. Ansonsten würde was mit deinem Glauben nicht stimmen. Aber alles, was so Kreativität und vielleicht auch in eine Richtung geht, die jetzt mehr so, wie ich es gesagt habe, Kunst oder so ist, das wirst du da nicht finden.
Als du 13 Jahre alt warst, 1993, hast du dich einmal mit einem Jungen getroffen, in den du sehr verliebt warst. Dein Vater hat euch da irgendwie gesehen oder erwischt. Und dann bist du sogar für eine Nacht mal daheim rausgeflogen, musstest bei einer Glaubensschwester übernachten. Ein paar Jahre später bekamst du dann dennoch diesen Kuss von ihm, weil geküsst hattet ihr euch ja noch gar nicht, und hast gleichzeitig erfahren, dass deine Eltern mit euch auch umziehen werden. Zuvor hast du nach deinem Realschulabschluss eine Lehre zur Beamtin im gehobenen Dienst in der Verwaltung von Berlin begonnen, verdientest 1400 Mark monatlich, was sehr viel war, und warst glücklich. Dein Vater war aber in dieser Zeit arbeitslos geworden und machte eine Umschulung zum Industriekaufmann, bewarb sich in Hessen, weil dein ältester Bruder für die Zeugen Jehovas dort in Selters in ein Kloster ging und deine Eltern auch so ein bisschen in seiner Nähe leben wollten. Somit zogt ihr dann 1996 in das 4000 Seelendorf Niederbrechen in der Nähe von Limburg. Du musstest deine Lehre abbrechen. Aber was hast denn dann da Gott dort gemacht? Ich meine, dann sitzt du da mit 16, hast deine Schule fertig, die Lehre abgebrochen. Fühltest du dich da so im Fluss deines Lebens völlig ausgebremst?
Ja, total. Und ich habe natürlich meiner großen Liebe hinterher getrauert, mit der ich dann Briefkontakt auch noch hatte. Und immer dann, wenn ich nach Berlin gereist bin, zurück, haben wir uns auch noch getroffen. Aber jeder hatte natürlich so seinen eigenen Weg dann weiter verfolgt. Und wir waren jetzt nicht ein Paar geworden. Aber das war für mich eine von den schlimmsten Zeiten, weil ich wollte nie weg aus Berlin. Berlin ist so meine große Liebe und auch damals schon gewesen. Ich habe die Kunst, auch wenn sie verboten war, immer in mir getragen irgendwo. Und das habe ich nicht in anderen Städten in Deutschland finden können. Und es war ein Tohuwabohu, der Wegzug war. Auch wenn ich da eine Lehre angefangen hatte in der Verwaltung, was eher so Mittel zum Zweck war, dass man, da war ich ja noch tief bei den Zeugen Jehovas auch drin. Und ich war noch nicht getauft. Das kam danach. Aber das ist ja so Programm, dass man eher so eine Ausbildung macht, einen guten Beruf lernt, damit man auch die Zeit hat, um dem Predigen nicht fern zu bleiben. Höhere Bildung ist nicht so gern gesehen. Also Arbeiterklasse ist gut, das reicht. Und deswegen habe ich dann diese Ausbildung angefangen. Wer weiß, ob ich dann Schauspielerin geworden wäre. Ich weiß es nicht. Aber zu der Zeit war natürlich das Geld super toll verlockend. Und es hat mich sehr glücklich gemacht, auch die Arbeit dort. Aber der Umzug dann nach einem halben Jahr, nach Ausbildungsbeginn, der war schon hart für mich. Und den konnte ich auch, oder die Stelle konnte ich natürlich in Hessen nicht weiterführen, weil anderes Bundesland nicht die Kapazität hat, um Stellen freizuhalten. Und da gibt's auch irgendwelche Richtlinien, die das natürlich dann nicht ermöglicht hatten damals. Und dann habe ich da erstmal so eine kleine Depressionsphase gehabt. Und weil ich Geld verdient hatte schon, das Geld geschmeckt hatte, wollte ich natürlich wieder Geld verdienen und bin dann los und habe mir irgendeinen Job bei Rewe Inventurzählen angenommen, dann angefangen zu kellnern. Und meine Pläne, nach Berlin zurückzugehen, die sind kläglich gescheitert, weil ich keinen Ausbildungsplatz bekommen hatte. Ich hatte dann versucht, irgendwie im künstlerischen Bereich irgendwas zu finden und habe dann Werbekauffrau mich hinorientiert, weil ich in der Zeit auch schon viel gemalt habe, was so meine Art von, ich lebe meine Kunst aus, was ich dann auch durfte. Dann dachte ich, naja, Werbekauffrau passt doch dazu, kann ich machen. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Das war in Berlin ein Arbeitsmangel nicht vorhanden, sondern eher die ganzen Stellen waren alle besetzt. Und das ging dann nicht gut. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann, ich war 17, okay, ich mache höhere Handelsschule ein Jahr. Und dann kann ich zurückgehen nach Berlin, weil dann bin ich 18. Und als ich dann diese höhere Handelsschule fertig hatte.
Also in Limburg hast du die gemacht.
In Limburg, genau, in Hessen. habe ich dann gedacht, ich mache mein Abitur, ich bin 18. Ich war immer noch bei den Zeugen Jehovas sehr tief verwurzelt. In der Zwischenzeit habe ich mich dann auch taufen lassen, was das Ganze ein bisschen problematisch gemacht hat für den Ausstieg nachher. Weil interessanterweise ist es bei den Zeugen Jehovas so, wenn du getauft bist, ist ein Ausstieg schwieriger, weil sie dich dann als vollwertiges Mitglied sehen. Wenn du nicht getauft wärst, kannst du trotzdem noch mit den Angehörigen sprechen. Also da gibt's so eine Regelung.
Also wird man bei den Zeugen Jehovas nicht sozusagen als Baby, wie bei uns, getauft, wenn man jetzt katholisch oder evangelisch ist, sondern du wirst erst, mit wie vielen Jahren ist es dann? Oder hat das gar nichts mit dem Alter zu tun?
Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Und sie rühmen sich auch immer damit, dass da jeder Mensch frei entscheiden kann, wann er sich taufen lassen möchte. Und es ist jedoch so, dass Kinder, die da reingeboren werden, anfangen so, wenn sie ja irgendwie ein Gefühl für, was will ich im Leben bekommen, das ist vielleicht so um 8, 9, 10 rum, dass sie sich da auch taufen lassen. Aber das ist meiner Meinung nach nicht aus freiem Willen, sondern das ist natürlich der Erziehung zu verschulden. Und meine Geschwister haben das sehr früh gemacht. Die sind diesen Weg der Taufe gegangen, recht früh, meine beiden älteren Brüder. Und meine Schwester und ich, wir sind später da dran irgendwie gewesen. Ich glaube, wir hatten da schon so einen eigenen Willen, dann doch so einen starken. Und ich habe es dann erst mit 16 gemacht.
Also das bedeutet, dass die Taufe so ein bisschen wie so ein Eintritt in so einen Club ist. Also dann bist du wirklich committed. Dann bist du dieser Member, also dieses Mitglied. Und das ist dann nicht etwas, wo du dann eine Woche später wieder sagen kannst, ach nee, habe jetzt doch keine Lust mehr, so wie im Sportverein, melde ich mich wieder ab. Also das ist anders bei euch.
Genau, das ist wirklich so, wie du es schön formuliert hast, so ein Eintritt in, so ein richtiger tiefer Eintritt. Jetzt kannst du nicht mehr raus. Also natürlich kannst du raus, aber es gibt Konsequenzen, die du dann auch tragen musst. Mhm. Und das habe ich dann mit knapp 17 getätigt, diese Taufe. Und somit war ich, und ich muss auch dazu sagen, nur, ich wollte das nicht, ich habe das dann gemacht und im Inneren gedacht, so jetzt habt ihr, was ihr wollt und ich mache das jetzt. Und dann war ich 18 und habe das gemacht, was ich wollte und habe gesagt, ich mache jetzt mein Abitur, weil falls ich mal studieren will, dann habe ich das in der Tasche. Und da konnte mir aber auch keiner in der Familie irgendwas vorschreiben, dass ich das nicht machen kann.
Aber du hast ja noch damals bei deinen Eltern gelebt.
Genau.
Also sie hätten ja auch sagen können, Mädel, wenn du jetzt hier plötzlich meinst, Abitur machen zu müssen, vielleicht sogar studieren zu müssen, dann nicht mehr mit den Füßen unter unserem Tisch. Also sie haben dich nicht rausgeschmissen.
Nein, in dem Punkt noch nicht.
Okay, also sie haben es geduldet.
Sie haben es geduldet. Das ist aber auch eine Phase, wo ich mich an viele Einzelheiten nicht so wirklich erinnern kann. Danach ging es auch sehr turbulent zu. Und ich glaube auch, dass meine Eltern damit sich sehr zu kämpfen hatten innerhalb ihrer Beziehung und vielleicht gar nicht so den Fokus auf mich hatten, obwohl ich ja schon auch meinen Alleingang gegangen bin mit abends Kellnern und viel weg sein, die Welt entdecken wollen. Auch wenn es in diesem kleinen 4.000-Einwohner-Dorf war, was mich ziemlich genervt hat. Von fast 4 Millionen von Berlin auf 4.000 war dann schon ein Kulturschock auch für mich. Aber meine Mutter war oft traurig. Ich habe schon mitbekommen, dass sie das Gefühl hatte, sie verliert mich an die, ich nenne es jetzt mal, an die Welt. Und da sie ja sehr überzeugte Christin ist, war das für sie eine, wahrscheinlich auch in dem Fall, eine sehr turbulente Zeit mit mir.
Mhm. Du begannst ja auch in dieser Zeit eine Liaison mit einem 20 Jahre älteren Mann, hattest unverheiratet mit ihm Sex. Was war denn in dir geschehen, dass du plötzlich das Bedürfnis hattest, aus den Regeln der Zeugen Jehovas auszubrechen? Also etwas Verbotenes zu tun, womit du ja die Hoffnung auf das Paradies und die Errettung nach dem Tod aufs Spiel gesetzt hast. Also wie hast du das denn in dem Moment mit deiner, ja, ich sag mal, mit deiner Prägung, die du ja hattest, vereinbaren können? Das muss doch dann auch wieder, wie damals in der Schule, ein unheimlicher Konflikt gewesen sein. Weil du hast ja, man kann das ja nicht ganz von sich abstreifen, so nach dem Motto, ach, papalapap, was die da alles reden, stimmt eh nicht. Sondern es bleibt ja in dir.
Total. Und zum einen, als du gerade die Frage gestellt hast, hatte ich im Kopf, das Leben war einfach so süß und ich wollte es schmecken. Und zum anderen waren, denke ich, auch die Umstände sehr begünstigt für mich, dass ich da so ausgebrochen bin, was auch später mein Austritt, glaube ich, auch die Umstände maßgebend dafür war, dass das so passiert ist. Ich wäre wahrscheinlich eines Tages auf jeden Fall ausgestiegen, aber das hat in der Zeit, glaube ich, mir wirklich zugespielt. Aber die Liaison mit dem 20 Jahre älteren Mann, ich hatte keinen Anschluss gehabt von Berlin nach Hessen. Also ich hatte wenig Freunde, klar, so in der Schule, aber in der Gemeinschaft nicht. Da waren keine Frauen in meinem Alter, in dem Teenie-Alter, eine einzige, aber da hatte ich nicht so wirklich einen Bezug zu. Und es war nicht so auf uns geguckt. Und die andere Versammlung in der Gemeinde, die in Berlin war, da bin ich groß geworden. Die kannten mich alle von klein auf an. Das war wie eine Kommune für mich. Also wir haben in Spandau gelebt und es hat an der Tür geklingelt jeden Tag und irgendeiner kam vorbei. Es ist irgendwo total schön, weil das so wie eine Riesenfamilie sich angefühlt hat und man guckt aufeinander. Aber dieses man guckt aufeinander kann auch sehr unangenehm sein, wenn man ständig unter Beobachtung auch irgendwo ist, ob man jetzt richtig funktioniert als Christ. Und diese Beobachtung hatte ich nicht so extrem dann in Hessen gehabt. Deswegen ist es mir leicht gefallen, mich anderweitig auch so zu orientieren und zu gucken. Und dann kamen natürlich auch die Hormone dazu. Ich war in den aus der Klasse verliebt. Dann haben die mir den Hof gemacht. Dann kam dieser ältere Mann. Und anscheinend hatte ich eine Affinität zu älteren Männern, ja, und gestandenen Männern, die dir dann auch was geboten haben, von wegen ein Auto hatten und dich dahin mitgenommen haben, ausgeführt haben. Und vielleicht habe ich mich als kleine Prinzessin dann auch irgendwann mal gefühlt, was ich mich in der Gemeinde nie gefühlt habe. Und das meine ich mit, das Leben war irgendwie so zuckersüß auf einmal.
Und hat deine Mutter geahnt, was du tust? Oder hat sie sogar gewusst? Wie hat sie denn reagiert? Ich meine, sie war ja trotzdem eine Frau. Sie hat vielleicht schon irgendwie sich gedacht, naja, da ist vielleicht ein Mann, da ist vielleicht, oder war sie so mit sich und ihrer Rettung, ihrer Ehe beschäftigt, dass sie gar kein Auge für dich hatte?
Es wäre jetzt spannend, sie selber zu fragen, wie sie das mit ihrer Perspektive gesehen hat, weil ich würde jetzt zurückblickend sagen, ich habe ihr das, glaube ich, ganz gut verkauft, dass ich ihm gepredigt habe und er hat, glaube ich, vielleicht auch so die Publikationen der Zeugen Jehovas abgenommen und ich konnte dann immer sagen, ja, er liest den Wachturm oder er liest den Erwachet und habe ihr das so verkauft, dass das ein Interessierter ist an der Lehre. Und das hat sie vielleicht irgendwo beschwichtigt, weil da klingelten die Glocken vielleicht eher so, dass das wichtiger ist. Obwohl, was ich auch vorhin gesagt habe, es gibt auch Momente, wo sie sehr traurig war über mein ständiges Wegbleiben und mehr draußen sein. Aber so war ich schon immer. Ich wollte immer draußen an der Luft sein. Ich wollte immer unterwegs sein. Ich wollte immer die Welt für mich erfahren, auch wenn ich alleine unterwegs war. Ich habe mir dann einen Hund, also das war noch in Berlin, von einer Glaubensschwester ausgeliehen und bin mit dem raus. Und ich wollte nur raus. Ich wollte in den Wald. Ich wollte allein sein. Da habe ich so meine Fantasiewelt mit mir gehabt. Und deswegen war ich immer ein Kind, was auch, und sie hat mich auch so benannt, dass ich ein Straßenkind bin, was mich verletzt hatte. Aber das hat's gut beschrieben. Ich war immer draußen. Ich wollte raus, rebellisch mein Ding machen. Und ich habe es ihr gut verkauft, glaube ich, in dem Stadium.
Und vielleicht hat sie ja auch ein bisschen resigniert, so langsam.
Vielleicht auch.
Kurz vor der Abiturprüfung 2001 sind deine Eltern dann aufgrund einer erneuten Versetzung deines Vaters umgezogen, diesmal nach Kiel. Die Wohnung wurde aufgelöst, die war dann natürlich noch ein bisschen zu bewohnen. Du bliebst dann erstmal in der Wohnung, aber du hast dich entschieden, nicht, diesmal zumindest, nicht mitzukommen. Sie haben dann auch dich ein bisschen unter Druck gesetzt. Also so nach dem Motto, du kommst jetzt mit oder wir lassen dich fallen. Also die wollte auch deine Mami, dass du da sogar aufgrund deines abtrünnigen Lebenswandels dich bei dem Rechtskomitee der Zeugen Jehovas dann mal meldest und so richtig zur Beichte gehst. Was genau bedeutet denn das? Zur Beichte gehen? Ist dann auch so ein Beichtstuhl, wie wir uns das vorstellen? Oder was passiert denn da mit den sogenannten Sündern?
ja, meine Sünde, dass ich Sex vor der Ehe und dann noch mit jemandem, der
nicht... Aber sie wusste sie ja gar nicht.
Nee, das wusste sie nicht, aber sie hat es mir an der Nasenspitze angesehen. Ich konnte das.
Ach so, also sie spürte, du hast gesündigt.
Genau, weil ich mich in der Zeit, wo ich das, nachdem ich das alles so durchlebt hatte, ein unheimlich schlechtes Gewissen hatte. Und das hat man mir angesehen. Ich habe mich zurückgezogen innerlich, weil ich wusste, ich hätte diesem Rechtskomitee alles beichten müssen. Und
also was, wie ist das? Erklär das mal, weil wir, also Rechtskomitee, das sind ja dann mehrere Leute.
Genau. Das ist so mit dem Zeichen Zeugen Jehovas diesen, diese Prozedur, dass 2 bis 6 Älteste, also immer nur Männer, die die Versammlung leiten, sowie Pfarrer, zusammenkommen und dem, der da gesündigt oder die gesündigt hat, mit der sprechen, was ist da vorgefallen, wie ist das vorgefallen, wirklich ins Detail auch gehen, hast du Spaß daran gehabt, willst du das weitermachen, bereust du das? Darüber ist es wie so eine Gerichtsverhandlung, so eine kleine Verhörverhandlung, ohne in Anwesenheit der Eltern bei Minderjährigen. Und dann wird geguckt, was sie mit dieser Person machen und natürlich immer mit ja im Gebet mit Jehova beschlossen, mit Jehova Gott, wie wird jetzt verfahren? Und je nachdem, was für einen Status du hast, ich war ja getauft in dem Fall, wäre eine öffentliche Zurechtweisung oder ein öffentlicher Ausschluss bekannt gegeben worden. Also du wirst dann der Gruppe entzogen oder bestraft mit gewissen, was du dann nicht mehr darfst. Du darfst jetzt erstmal 3 Monate nicht mehr von Haus zu Haus gehen oder du darfst jetzt 3 Monate nicht mehr dich an Programmpunkten beteiligen oder so, diese so eine Bestrafung. Oder im schlimmsten Fall wirst du ausgeschlossen aus der Gemeinde. Du darfst kommen, dem Programmpunkt zuhören, aber es darf keiner mit dir reden, damit du die anderen nicht schlecht beeinflusst, weil du hast ja was Falsches getan. Du bist ja so ein bisschen von deiner Masse her, sie bezeichnen das auch so aus der Bibel heraus, eine Sauerteig, nur ein bisschen Sauerteig versäuert die ganze Masse Brot. Also das wird so gleichgesetzt. Deswegen sollst du dich fernhalten von Ausgeschlossenen. Du darfst aber kommen und zuhören, aber keiner darf mit dir reden. Und das wusste ich, dass diese Prozedur so stattfindet. Und als, ich weiß, 17, 18, war das für mich eine Horrorvorstellung. Ich habe sowas nie erfahren von einer anderen Person, aber jeder wusste das, dass das so ablaufen wird. Und das konnte ich mir selber nicht antun, vor allen Dingen nicht in diesen intimen, in dieser intimen Geschichte, die ich da vollzogen hatte, ja, also... Da hatte ich einfach so viel Bammel und man hat es mir aber an der Nasenspitze angesehen, dass da was gewesen ist. Ja, also es ist ja wie, ich habe einen Mord begangen. Man ist einfach so unter Schock in sich selber. So habe ich mich gefühlt.
Also du hast dann einem Rat deiner Mutter bist du nicht gefolgt und bist da geblieben. Und nach deiner Abiturprüfung 2001, die du so mittelmäßig mit 3,0 abgeschlossen hast, aber vielleicht auch mit als Grund, weil du vielleicht, die ging es dann halt einfach nicht so gut, hast du dann bei deinem inzwischen Ex-Freund, also dieser 20 Jahre ältere Mann war dann irgendwann gar nicht mehr dein Freund, aber der hat dir angeboten, du könntest dann ja, als dieser Mietvertrag zu Ende war, zu ihm auf die Couch nach Frankfurt ziehen. Er war ein Kiffer und ein Kruxer, das hattest du aber zu Anfang eurer Liebe gar nicht bemerkt. Du hast nur deshalb wahrscheinlich ihn auch verlassen, weil du gespürt hast, da ist irgendwas und das wurde immer schlimmer. Und dann hast du ja eben zuerst in einem Café im Cineplex-Kino in Frankfurt die Personalleitung gemacht. Dann hast du parallel in einem anderen Cineplex in Limburg gekellnert. Gewohnt hast du, wie gesagt, bei diesem Ex-Freund. Und wenige Tage vor seiner Verhaftung wegen Drogenhandels, das kam ja dann irgendwie heraus, hatte dein Instinkt irgendwie gesagt, du müsstest jetzt mal besser hier weg. Also du warst dann wirklich nicht mehr da an diesem Tag. Und dann bist du bei einer Kollegin zur Untermiete untergekommen, die aber leider ein bisschen messy war, also das war nicht so wahnsinnig schön für dich. Und irgendwann kam es dann so, wie es kommen musste, diese Wohnung von dieser Freundin wurde dann zwangsgeräumt, weil sie zwar von dir die Miete immer kassierte, aber sie die Miete nicht ihrem Vermieter weiterleitete. Also irgendwann war Schluss mit auch dieser Wohnung. Und auch dein Kinojob war wegen Unstimmigkeiten zwischen den Geschäftsführern auch weg. Und zu den Zeugen Jehovas bist du auch nicht mehr so viel gegangen, die hast du auch irgendwie gemieden. Und du bist so ganz langsam so ein bisschen in so eine Depression reingefallen. Hast du das Gefühl, dass die imaginäre Macht dieser Organisation trotz deines Ausbruchversuches oder deiner Ausbruchversuchen immer erhalten bleibt? Also diese Macht, dass du die nicht wegkriegst in dir. Besonders eben auch, weil man seit der Geburt schon dort hineingeboren wurde. Also man kann eben doch nicht wirklich austreten. Und also so wie es vielleicht, also diese Trennung auch innerlich ist wahrscheinlich etwas, was, so wie ich vermute, sehr viel schwerer ist, als wir glauben. Also die Tür zuzumachen.
Ja, ich habe das oft beschrieben, als ich für mich wie die Pechmarie, die unter dem Torbogen steht und mit Scheiße beworfen wurde und ich rubbel an diesem Dreck und es geht aber nicht ab und so viel wie ich rubbel, es nützt einfach nichts und es ist wie so, ja, so eine große Macht, die irgendwie, besonders auch in der Zeit, die du gerade beschrieben hast, in den letzten Phasen, wo ich dann ja eine Wohnung gefunden habe und trotzdem keine sozialen Kontakte hatte, weil die alle weggebrochen sind durch den noch nicht öffentlichen Austritt, aber das Wegbleiben aus dieser Gemeinde. Und ich kannte niemand in Frankfurt. Das war eine furchtbare Zeit. Und auch danach die Jahre, also sehr hochgradig depressiv, war ich bis Mitte, Ende 30. Da hatte ich wirklich noch viele tiefe schwarze Löcher, in die ich gefallen bin, weil ich mich aber auch mit der meiner Geschichte gar nicht so befasst hatte. Ich habe nach meinem Schauspielstudium mal eine Psychoanalyse angefangen, weil ich gemerkt habe, ich komme mit meiner Geschichte nicht ganz zurecht. Und dann nach diesen 3 Jahren Psychoanalyse habe ich es irgendwo in eine Schublade gepackt und einfach nicht angucken wollen und das immer so mitgetragen. Und das hat in mir so ein, ja, dieser Vulkan hat geschlummert und der ist manchmal ein bisschen ausgebrochen und dann wieder ein bisschen weicher geworden und wieder ausgebrochen. Also so ganz ging es irgendwie nie rund. Lange, lange, lange.
Wie du gerade erwähntest, hast du ja eben dann doch die Kraft und den Mut gefunden, dich an einer privaten Schauspielschule in Frankfurt, der Stage and Musical School, zu bewerben und wurdest auch genommen und hast dann diese Ausbildung auch gemacht. Zwischenzeitlich beauftragte aber deine Mutter aus Kiel die Zeugen Jehovas in Frankfurt, dich mal zurückzuholen und auch mal an deiner Tür zu klopfen. Ja, wie hast du dich denn da behauptet? Die hatten ja wahrscheinlich jetzt keinen Schlüssel zu deiner Wohnung, das ist klar. Aber sie konnten ja trotzdem unangemeldet vor deiner Türe stehen. Und wie fühltest du dich dann immer auch ein bisschen bedroht? Also, ich meine, klar, die tun dir nichts physisch, aber manchmal kann ja das Seelische viel schlimmer sein.
Ja, ich habe mich damals, also ich müsste jetzt wirklich hart nachdenken. Meine Mutter hat da schon Engagement gehabt. Zum einen, dass sie mit mir geredet hat, dass sie mir aber auch wieder Zeitschriften der Zeugen Jehovas geschickt hatte in der Zeit. Ob die beiden jetzt unangemeldet da vor der Tür standen, weiß ich nicht, aber sie standen eines Tages da und hatten mir angeboten, mich mal wieder mich abzuholen und mit in die Versammlung zu nehmen in Frankfurt, um mich zu integrieren wieder in die Gruppe. Und es hat so einen Touch von Beobachtung auf jeden Fall. Und auch als ich dann später, da kommen wir wahrscheinlich dann noch drauf, nach Berlin zurückgezogen bin, selbst da hatte ich dann eines Tages einen Brief in meinem Briefkasten, wo ich so dachte, wer weiß denn, wo ich wohne? Das können die doch gar nicht wissen. Also der persönlich an mich gerichtet war aus einem bayerischen Bundesland, einem großen, aus einer Ecke. Und ich, ja, es fühlte sich oft so an, die reißen an dir, obwohl du dich dafür entschieden hast, dass du das nicht möchtest.
Nicht also sie lassen das nicht zu,
nein,
dass du abtrünnig wirst.
Genau, ja.
Du bist ja dann 3 Jahre in diese Schule gegangen. Ging es dir denn dann in dieser Zeit besser? Also weil das war ja dann doch auch deine Berufung.
Es ging mir ganz fabelhaft irgendwo. Es war wie eine, natürlich ist so ein Ensemble auch eine Familie. Und das war so ein, natürlich ja, für mich ein Familienersatz. Und ich habe unheimlich viel Gas gegeben. Und ich denke, das habe ich von meiner Mutter geerbt. Das 1000% reingeben und sich für eine Sache verausgaben fast. Ich habe es aufgesogen jeden Tag. Ich habe morgens meinen Unterricht gehabt, bin natürlich noch ein bisschen arbeiten gegangen, um mir das Ganze mit BAföG on top zu finanzieren. Und abends habe ich trotzdem noch, soweit ich konnte, weiter trainiert und Unterricht genommen. Ich wollte eigentlich da schlafen am liebsten. Also es hat mir eine Welt auf einmal geboten, die, wie ich sie mir nicht schöner hätte erträumen können, ja. Und trotzdem hatte ich ein paar Schwierigkeiten auch mit mir als Person auf der Bühne. Und wie ich es vorhin gesagt habe, habe ich dann auch eine Psychoanalyse angefangen, weil ich gemerkt habe, ich kriege diese zwei Welten, diese neue und diese alte, überhaupt nicht zusammen. Und da habe ich dann irgendwo, glaube ich, eine Tür geöffnet, die mir viele, viele Jahre auch viele Blockaden, glaube ich, in den Weg gestellt hat.
Mhm. Du hast dich ja auch in deinem Leben sehr oft in Männer verliebt, die dir gar nicht so gut tun, also die dich auch nicht so gut behandelt haben. Warum glaubst du, war das so?
Ja, ich denke, dass ich bin ja so erzogen worden, dass die Frau den Mann supportet. Und klar, es ist noch aus einer Zeit, ich bin 80er-Jahre-Kind, das hat dann auch noch vielleicht von der das Gesellschaftliche, was mit der Frau damals so gewesen ist und ihre Rechte und ihre Pflichten noch so ein bisschen Nachzug gehabt. Aber auch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ist es ein ganz großes Patriarchat. Und da bin ich groß geworden, wir supporten den Mann und sind so eher so Beiwerk und die fleißigen Bienen und machen den Haushalt. Und alles, was der Mann sagt, das ist Gesetz und so wird es auch gemacht. Und er ist das Haupt der Familie und er kann die Frau fragen, aber entscheiden tut nachher er. Und es sind ja auch Männer, die diese Organisation leiten und auch die Versammlung leiten. Also ich glaube, dass das so ein Überbleibsel war, was mich viele Jahre auch getragen hat, bis mir das irgendwann mal bewusst geworden ist und ich nicht die Stärke in mir hatte, da auch gegenzuhalten und mir was anderes zu suchen und ich das Recht dazu auch habe, mir was anderes zu suchen.
Aber in der Zeit warst du immer noch ein Mitglied. Also du bist nicht ausgetreten.
Offiziell war ich immer noch ein Mitglied.
Also es schlummerte immer noch diese Verbindung eben in dir.
Ja.
Also du hast dich ja dann anscheinend noch nicht getraut, diesen Cut wirklich zu machen. Ich meine, du warst ja erwachsen, du hast jetzt Schauspielschule gerade gemacht. Also du hättest ja, ich sag mal, einfach sagen können, so, jetzt melde ich mich da ab. Also wie sagt man, oder ich trete jetzt da aus, ich weiß nicht wieder. Oder ist das dann auch damit verbunden, dass man wieder irgendwie vor einem Komitee sprechen muss oder so? Also, oder schreibt man da einfach einen Brief, hallo, ab morgen gibt's mich bei euch nicht mehr? Wie ist das?
Beides. Also irgendwie, es ist interessant, die Frage, weil ich glaube, so geht es auch vielen Ehemaligen, die einfach wegbleiben und nicht mehr hingehen und damit hoffen, dass das sich erledigt hat, weil den öffentlichen Ausstieg habe ich erst mit nach dem Schauspielstudium vollzogen, aufgrund des Anratens meiner Therapeutin. Ich wäre, glaube ich, in dem Stadium nie auf die Idee gekommen, der Wachtum, Bibel- und Traktatgesellschaft in Deutschland diesen Brief zu schreiben, dass ich kein Mitglied mehr sein möchte und hiermit darum bitte, meine Daten zu löschen. Daraufhin hatte sie mich gebracht und gemeint, ich sollte das öffentlich nach außen tragen. Und dann sind aber auch wieder ein paar ältere Männer mehrfach an meine Wohnungstür gekommen, um mit mir nochmal zu reden. Also so einfach ist es dann doch nicht. Sie lassen da nicht so locker. Also es ist nicht so, dass du wie ein Newsletter abmeldest und das war's dann. Nee, also es ist da schon auch sehr übergriffig, finde ich, dass das Ganze wird so gehandhabt. Also spannend.
Während deines letzten Semesters an der Schauspielschule hast du dich auch an der Kammeroper in Frankfurt beworben und wurdest auch angenommen. Du spieltest in der Zeit auch in der Off-Szene und auf der städtischen Bühne. Und schon ein bisschen zuvor, 2005, verliebtest du dich in Frankfurt in einen Opernsänger, der aus den USA stammte. Ihr blieb 9 Jahre bis 2014 zusammen. 4 Jahre habt ihr bis 2010 gemeinsam in Frankfurt gelebt. Und bis 2014 dann in Berlin. Aber ihr habt nie geheiratet. Du hast ihn sogar einmal 2007 deiner Mutter vorgestellt. Das ist ja schon mal ein Ding, ja, weil ich meine, du hast ja nicht geheiratet.
Ja.
Warum hast du das getan? Hast du dich danach gesehnt, dass sie dir eben doch ihren Segen zu deinem neuen Leben gibt?
Ja, also mit diesem Mann war ich sehr verbunden vom Herzen her. Es hat sich wirklich angefühlt wie, das ist mein Seelenpartner. Wir haben sehr gematcht. Und ich habe nicht geheiratet, weil es für mich einfach, ich kam ja aus so einer Gruppe, wo immer geheiratet wurde und relativ schnell, damit man auch sexuell tätig sein kann. Und ich dachte immer, nein, ich muss nicht heiraten, deswegen habe ich ihn nie geheiratet. Es stand für mich nicht an oberster Stelle, sondern man kann auch zusammen sein, ohne dass man heiratet. Und ich war aber fest davon überzeugt, dass es mein Partner bis zu meinem Lebensende sein wird. Aber
also der war auch nett zu dir.
Der war
jetzt nicht einer der Männer, von dem du dich schlecht behandeln ließ.
Das war so fast der einzige in diesem ganzen Männergewerk, der wirklich ja sehr liebevoll zu mir war und wie eine Familie. Und ich habe das gebraucht in dem Moment auch. Und deswegen habe ich den meiner Mutter vorgestellt. Und sie hat auch mit ihm geredet, ja. Aber das Resultat war, dass später von ihr der Satz kam, ich dachte, du machst das nicht mehr. Und damit, glaube ich, meinte sie, Sex zu haben mit einem Mann, der nicht von Zeugen Jehovas ist. Und sie hatte lange, lange noch die Hoffnung, dass ich zurückkomme. Das hat sie heute noch. Also sie ist da noch dran, weil sie ihr Kind gerne im Paradies haben will. So, das ist ihr Glaube.
Mhm. Ja. Deine Mutter hat sich ja von dir damals bis fast heute, also 17 Jahre lang, von dir abgewendet. Weil du eben diese Lehre der Zeugen Jehovas nicht, dieser Lehre nicht mehr folgen wolltest. Also sie hat den Kontakt auch abgebrochen mit dir. Wie schmerzhaft ist denn die Erkenntnis, dass sie ihre Glaubenslehre anscheinend mehr liebt als ihre Kinder?
Ja, das ist ein Thema, was bei mir sehr tief Schmerzen verursacht, weil ich es selber nicht verstehen kann. Ich habe jetzt keine eigenen Kinder, aber ich sehe das an meinen Neffen, wie wundervoll diese kleinen Seelen sind und wie rein und wie kann man die nicht lieben. Ja, und das verstehe ich einfach nicht, dass sie so in einer Utopie verfangen ist, in diesem Glauben, dass sie ihr eigenes Fleisch und Blut eher hinten dran stellt. Und es ist schwer manchmal, das nachzuvollziehen. Ich weiß aber, wie die Lehre funktioniert, aber ich möchte das damit nicht entschuldigen, weil das einfach eine Sache ist, die ich meinen Kindern nie antun könnte. Aber vielleicht, weil ich das auch so extrem erfahren habe und es besser machen würde, wollen würde.
Vor kurzem hat sie ja irgendwo, oder du hast es angeregt, dass du ja wieder in Kontakt mit ihr trittst. Und so, glaube einmal im Jahr, seit 3 Jahren oder so, telefoniert ihr mal. Was natürlich nicht darüber hinweggeht oder entschuldigt, was du alles erleben musstest in diesen 17 Jahren, wo sie eben keinen Kontakt zu dir wollte. Wie stelle ich mir das vor? Hast du dann, ich sag mal, in den 17 Jahren immer mal wieder ihren Brief geschrieben, sie immer mal wieder versucht, umzustimmen, dass sie doch bitte wieder mit dir reden solle?
Nein, ich hab das gar nicht versucht. Und ich denke, weil ich das in den letzten 17 Jahren auch ja entschuldigt habe damit, dass ich das verstehe, warum sie so handelt. Und heute könnte ich mir da irgendwie auf die Finger hauen, warum ich das nicht gemacht habe. Jetzt sinnbildlich, ja. Aber deswegen habe ich auch dieses Jahr vermehrt bei ihr mal, also vermehrt ist jetzt für mich 4-mal, aber immerhin, den Hörer in die Hand genommen und angerufen, weil ich wissen wollte, wie es ihr geht als Mensch. Und auch versucht habe oder auch klar gemacht habe, dass ich nur auf dieser Ebene mit ihr kommunizieren möchte, weil ich sie als meine Mutter haben möchte und als Mensch. Und das ist mir so das Wichtigste gerade. Und da bin ich mir selber sehr dankbar. Es braucht ein bisschen Zeit noch natürlich, aber ich möchte nicht irgendwann rückblickend gucken und sagen, ich habe es nicht versucht. Und ich glaube, das kam halt in den letzten 1-2 Jahren hoch. Und deswegen habe ich den Kontakt zu ihr gesucht, auf dem Weg, ja.
Und sie ist dann jetzt vielleicht auch im Alter ein bisschen sanfter. Also vielleicht ist diese Verbissenheit, die sie vorher hatte, vielleicht schwindet sowas ja auch mit der Zeit, ja, dass du vielleicht auch gar nicht mehr so die Energie hast, alles zu opfern. Weil letztendlich war es ja für sie sicherlich auch ein Opfer.
Mit Sicherheit. Und wir haben schöne Gespräche. Also wir reden über Natur, Katze, weiß ich nicht was, ja. Und das reicht mir auch und das ist schön, ja.
Mhm. Und kannst du ihr das verzeihen? Oder, weil es ist ein Unterschied, ob ich verstehe oder verzeihe.
Ich bin jemand, ich kann verzeihen. Ich vergesse nicht, aber ich verzeihe. Und deswegen kann ich ihr das verzeihen. Und der Kontakt war jetzt wieder ein paar Wochen still, aber weil ich gerade dafür keine Kraft hatte, dieses Recht nehme ich mir auch. Oder nehme ich mir mittlerweile raus. Und wir werden gucken, was morgen ist oder übermorgen.
In den Jahren bis 2010, wo du nach Berlin gegangen bist, hast du auch für den Hessischen Rundfunk in mehreren Tatorts gespielt und auch ganz viele andere Fernsehfilmrollen bekommen. Du hast also immer mehr Fuß gefasst in der Schauspielerei. Dennoch ging es dir da nicht wirklich gut. Du hattest sogar auch mal Suizidgedanken, hast schon erzählt, du hast diese Therapie begonnen, hast 3-mal in der Woche regelmäßig so eine Psychoanalyse gemacht, spieltest auch Straßentheater, moderiertest eine Jazz-Radiosendung. Hat denn das dir alles irgendwie, diese Therapie, diese Regelmäßigkeit, diese Psychoanalyse, hat dir denn das geholfen, glücklicher und erlöster zu sein? Also war das hilfreich?
Rückblickend, weil das ist die Therapie, die ist ja jetzt schon fast 15, 20 Jahre her, hatte ich das Gefühl, dass es mich eher im inneren Eimer komplett durchgewürfelt hat. Und ich mir gewünscht hätte, dass da jemand ist, der mit mir das noch weiter ordnet. Das gab's nicht, aber da hatte ich dann meinen Freund, der mir so eine Stabilität gegeben hat. Dafür war das wirklich ganz großartig, dass wir uns oder dass ich ihn hatte. Und dann habe ich selber noch nach Möglichkeiten gesucht, weil ich wurde ja von Therapie als Kind von Zeugen Jehovas sehr ferngehalten, weil Therapeuten einen den Kopf verdrehen und dann würde man sich vielleicht von der Lehre abwenden. Und deswegen hatte ich immer schlechte Meinung auch von Therapeuten gehabt. Und das hat mir dann auch einen Block reingebracht. Also ich habe da in der Richtung nicht weiter gesucht und dachte, ich finde andere Mittel und Wege, wie ich irgendwie klarkomme damit. Und mein Mittel war dann nachher wirklich Schublade auf, rein und Schublade zu und das war's dann aber auch. Und habe mich eher noch in alltägliche Arbeit verrannt, Kellnern gegangen, natürlich um Geld zu verdienen. Ich habe dann verschiedene kleine Projekte gemacht, aber irgendwo auch gemerkt, ich kann mich gar nicht so präsentieren als Schauspielerin, weil ich ja weiß, wenn jemand aus der Gemeinde mich sehen würde im Fernsehen, der würde mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, die Verräterin, das ist doch die Verräterin. Also das ist in mir irgendwo immer als Film abgelaufen. Und deswegen hatte ich es echt schwer, mich noch mehr rauszubegeben und zu präsentieren, auch als Schauspielerin in meinem Beruf.
Also Schauspieler sein darf man auch nicht.
Naja, du wirst ja verehrt dann, ne?
Ach so,
also,
stimmt.
Ja. Das ist dann ein Problem.
Hatte ich schon wieder vergessen.
Und das meinte ich, wo ich vorhin gesagt habe, das hat mir so ein paar Blockaden auch, diese Tür, die ich da aufgemacht habe, um das zu bearbeiten, das hat mir dann auch wieder Blockaden irgendwie in den Weg gebracht, aber auch gezeigt. Also es war eine turbulente Reise, die ich da hatte mit Depressionen und nicht finden können, bis ich dann in Corona-Zeiten angefangen habe, über meine Geschichte öffentlich zu sprechen in meinem eigenen Podcast. Und da würde ich jetzt fast behaupten, und die Recherche an meinem eigenen Film, wo ich wirklich nochmal tief in die Lehre und in das ganze System der Zeugen Jehovas reingegangen bin, das hat mir wirklich viel gebracht.
Mhm. Da sprechen wir dann nachher noch ein bisschen drüber. Aber ich möchte gerne nochmal bei diesem Freund bleiben, in dieser Zeit bis 2014. Ihr seid ja dann auch öfter so ein bisschen in seine Welt gereist, also nach Amerika, der hat dir das alles gezeigt. Und ihr wart auch mal eines Tages in New York, und auf der Brooklyn Bridge. Und da hast du eben diesen Hauptsitz, dieses Gebäude des Hauptsitzes der Zeugen Jehovas erstmalig gesehen. Ich habe 3 Jahre in New York studiert. Ich wusste gar nicht, dass das sowas gibt. Aber du hast erwähnt in unserem Vorgespräch, dass es ein großes, imposantes Gebäude ist. Hat das dann noch mal viel in dir aufgewühlt oder vielleicht sogar verändert? Weil ich meine, plötzlich sieht man ja vielleicht anhand eines solchen Gebäudes auch noch mal so ganz klar die Mächtigkeit.
Auf jeden Fall, dass es das war. Aber das war nicht bewusst in mir, dieser Gedanke, sondern ich bin ja auch mit einem bewussten oder mit einem Bauchgefühl aus dieser Organisation gegangen. Also irgendwas in mir hat gesagt, das passt nicht zu mir, das ist nicht meins, das kann nicht richtig sein. Und deswegen habe ich mich als Kind schon nicht gehörig auch dazu gefühlt. Und als ich dann in Brooklyn war und mein Ex-Freund mir dann auch Brooklyn gezeigt hat, was ein wunderschöner Stadtteil ist von New York. Und ich würde wirklich behaupten, ich kann es riechen, wenn Zeugen Jehovas auf der Straße vorbeigehen. Und ich habe sie überall an jeder Ecke gesehen. Und dann ist mir gewahr geworden, als wir dann wieder uns wegbewegt haben von Brooklyn über die Bridge. Und ich gucke zurück und sehe dieses Gebäude und war erstmal in so einer Schockstarre. Das ist ja der Hauptsitz der Zeugen Jehovas, das stimmt. Ich habe es ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ich hatte ein Gefühl der Erleuchtung. Und das ist das, was du beschrieben hast, so als letzten Satz, wie groß und mächtig so eine Organisation sein kann. Und irgendwas in mir hat gesagt, das ist alles falsch und das ist nicht richtig und das ist der größte Mist. Und ich hatte das Gefühl, oh, ich bin geheilt. Was noch nicht der Fall war, aber in dem Moment schon.
Aha. Ja. Auch dein Vater, über den wir jetzt gar nicht mehr gesprochen haben, wurde von der Sekte rausgeworfen, weil er, also nicht auch, sondern also zumindest hat er auch was Böses gemacht. Er hat nämlich sich doch ein bisschen ab und zu mal mit weltlichen Menschen getroffen. Also hat er auch mal Frauen getroffen, die eben nicht den Zeugen Jehovas angehörten. Vor 10 Jahren hat sich deine Mutter dann daraufhin auch von ihm getrennt. Seit 2020 sind sie dann offiziell geschieden. Ist denn diese Trennung für dich, deiner Eltern, heute immer noch so eine Belastung? Also ist ja, man sagt ja oft, es ist egal, wie alt man ist. Wenn Eltern sich trennen, zerreißt es irgendetwas auch in dir. Und hast du noch Kontakt zu deinem Vater?
Mit meinem Vater bin ich sehr eng. Obwohl ich länger mit ihm keinen Kontakt hatte als mit meiner Mutter. Meine Mutter hat ja immer so versucht, den Kontakt auch zu halten. Und das ist ja dann abgebrochen, als ich ihr klar gemacht habe, nee, da ist nichts mehr von Seiten meinerseits her zu dieser Organisation. Ich kann auch gar nicht eruieren, wann mit meinem Vater wieder so enger Kontakt kam. Aber wir sind seit einigen Jahren sehr eng, was ich total schön finde. Aber also auch so eng, dass wir wie Freunde sind. Ich kann ihm meine Meinung sagen, was ich unheimlich im Inneren feier, also einem Menschen gegenüber, der dir so nah ist und wo du auch wirklich alles sagen kannst, was du denkst. Und als sie sich dann, also als ich mitbekommen habe, da ist was im Argen und die haben einen Beziehungsbruch wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so gedacht, na endlich. Es war nur ein Gefühl. Also ich wusste ja nicht, was da wirklich passiert ist. Aber anscheinend habe ich lange gespürt auch, dass die gar nicht zueinander passen. Und die haben geheiratet wegen dieser Organisation. Und zusammen zu bleiben, nur weil so eine Organisation das will und dir verbietet, auseinanderzugehen, weil du jemanden, weil man sich nicht mehr finden kann zusammen oder sowas, das geht ja nicht bei den Zeugen. Also da muss ein triftiger Grund vorliegen. Fand ich als sehr erdrückend und war dann irgendwo froh, auch für beide. Du kannst frei sein und du kannst jetzt frei sein. Und ihr könnt euer Leben jetzt so leben, wie ihr das wollt, abseits voneinander und euch nicht mehr innerlich bekriegen. Das haben sie nicht gemacht, aber das ist ja wie zwei Magneten mit gleichen Polen, so, ne? Das stößt ja permanent ab. Und so hatte ich das empfunden. Und ich war froh einerseits. Es hat aber auch so einen kleinen Schmerz gehabt, weil so eine Utopie von einer perfekten Familie, die ich ja so beigebracht bekommen habe, dass das bei den Zeugen Jehovas ist, da sind alle glücklich miteinander und bis zum Lebensende oder bis zum Paradies oder so. Das wurde damit irgendwie zerstört. Also so eine kleine Blase ist zerplatzt im Inneren, die mir jahrelang irgendwie vorgegaukelt worden ist.
Hm. Ja. Findet bei den Zeugen Jehovas deiner Meinung nach bei den Kindern und vielleicht auch bei den Erwachsenen eine Art seelischer Missbrauch statt? Also würdest du dieses Wort als übertrieben finden, wenn ich das sage, oder?
Nein, weil ich das selber auch so der Meinung bin und das in meiner Aufklärungsarbeit und in meinen Auftritten, die ich öffentlich habe, auch wenn es dazu kommt, dass ich das so äußern darf, und dann mache ich das auch so. Also ich finde, es ist besonders an Kindern, die keine Wahl haben, ein Leben für sich zu erkunden, auf fast natürliche Art und Weise, sage ich mal. Also es ist ja nichts perfekt, aber die Welt zu erkunden, so wie sie es wollen, nein, überhaupt nicht. Es passiert von Geburt an eine große, hochgradig tiefe Indoktrination von einer Utopie, von einer Lehre, die, wo ich kein Verständnis für habe, wo auch Menschen in den Tod getrieben werden und wo Individualität keinen Platz hat, wo das Ich nicht gebildet wird bei den Kindern, was einfach, ja, Kinder brechen, Menschen brechen für ihre Zwecke. So sehe ich das, ja.
2018 hast du dich auf der Suche nach Erlösung und Heilung hier in Berlin einer Coaching-Gruppe für finanziellen Erfolg angeschlossen. Warst da irgendwie ganz gutgläubig, hast gedacht, ach, die helfen mir vielleicht ein bisschen bei allem. Hat sich aber herauskristallisiert, dass die ebenfalls irgendwie so ganz sektenartige Züge hatten. Daraufhin kam dir dann die Idee, dich bei der Sektenbeauftragtenstelle vom Senat Berlin mal vorzustellen, die als eine Informationsstelle für destruktive Gruppen steht und dadurch deine Hilfe und Expertise anzubieten, also auch mit deinem Background, mit deinem Know-how. Auch hast du bei der Arte-Dokumentation Spiritualität 2.0 mitgewirkt, um mehr über die Muster dieser destruktiven Gruppen so ein bisschen zu erfahren, aber auch ja, das ein bisschen aufzudecken. Kann man Menschen davor beschützen, diesen Sekten, ich sage jetzt mal, okay, ich müsste jetzt sagen Organisationen, aber ich sage trotzdem mal Sekten, diesen Sekten zu verfallen? Oder ist es viel wichtiger, für sie da zu sein, wenn sie aussteigen wollen?
Wenn ich diese Frage so beantworten sollte, dann würde ich Letzteres wählen, weil jemanden vor etwas zu bewahren ist, ich glaube, es ist auch nicht meine Aufgabe, jemanden zu bewahren vor etwas, weil ich es liebe, so wie ich es ja jetzt auch kann, meinen eigenen Weg zu finden und meinen eigenen Weg zu entdecken und zu gehen und aus Fehlern auch zu lernen. Und das ist ja ein Riesengeschenk auch. Deswegen sehe ich eher so, Letzteres ist meine Aufgabe, zu erzählen von meinem Leben, so habe ich das empfunden, und aufzuklären und ja, Anlaufstelle zu sein. Deswegen hatte ich mich auch damals bei dieser Sekteninfostelle vorgestellt, um denen das anzubieten, falls sie irgendwelche Informationen brauchen von intern. Und da hat meine Aufklärungsarbeit eigentlich begonnen.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Jetzt habe ich wieder was gelernt. 2019 hat dir erstmals eine Therapeutin in 24 Sitzungen wirklich helfen können, da sie selbst einmal bei den Zeugen Jehovas war und dein seelisches Leid viel besser nachvollziehen und verstehen konnte. Während der Pandemie 2020 hast du deinen Podcast Kopfkino Aussteiger berichten ins Leben gerufen. Und es kam dir die Idee für einen Filmstoff, für das das Exposé jetzt fast fertig ist. Die Hauptrolle willst du selber spielen. Birgt letztendlich diese intensive Beschäftigung mit diesem Thema, das Recherchieren, das offene Gespräch mit anderen Menschen, birgt sich darin erst die wirkliche Chance auf Heilung? Also das in das nach außen gehen?
Für mich ja. Muss nicht für jeden gleich sein. Es gibt ja auch Menschen, die können über so Sachen nicht sprechen. Und die, da ist es auch hilfreich, glaube ich, das on acta zu legen. Aber für mich, ich habe das einfach für mich auch entdeckt und selber so erfahren, dass ich nach diesem Podcast, wo ich rausgegangen bin und darüber geredet habe und mit anderen Menschen, für mich eine ganz große Heilung stattgefunden hat. Und was ich ja vorhin gesagt habe, das Recherchieren für meinen Film. Und das hätte ich mir nie irgendwie, das war ja nie die Planung, ich mache das jetzt nicht damit, sondern das ist so passiert. Und das hat mich rückblickend, freut mich das total, weil ich das Gefühl habe, ich habe da echt so einen riesen Rucksack mal weggeschmissen, den ich permanent mit mir rumgeschleppt habe. Und das ist, ja, ich kann das Leben ganz anders begreifen und greifen und erfahren und viel, viel freudiger auch die anderen Projekte jetzt angehen. Und das ist wichtig für mich, so, ja.
Aber in deinem Podcast geht es also nicht nur um die Aussteiger der Zeugen Jehovas, sondern es geht überhaupt um ein Gespräch mit Menschen, die einfach von irgendwelchen Organisationen eben weg wollen. Oder habe ich das missverstanden?
Nein, schon. Schwerpunkt war damals, dass mir, also oder der Grundstein war irgendwie dadurch gelegt, dass ich mich reflektiert hatte und meine Geschwister und ich hatte das Gefühl, wir sind irgendwo nicht wir selber. Wo ist die Seele? Wo ist das Ich? Wo, irgendwas ist da passiert. Und ich wollte wissen, was mit Kindern passiert oder wie Kinder durch solche Zeiten gehen, was sie erleben, wenn sie wirklich von null auf an oder auch im jungen Jahren dazukommen durch die Eltern, wie es ihnen damit geht, was sie erleben. Und ich wollte fast eigentlich zeigen, dass das für Kinder ganz, ganz schlimm ist, diese Phase, wo sie eigentlich ihr Ich bilden dürfen und sollen, wenn sie dafür nicht die Chance haben, dass sie sehr verdreht sind im Inneren, ich kann's, oder traumatisiert auf eine ganz andere Art und Weise. Und das, da war so mein Schwerpunkt. Ich habe dann ein paar Folgen, wo es ja in eine andere Richtung geht, wo ich auch aussteige im späteren Stadium oder die als Erwachsene irgendwo hingegangen sind, in andere Gruppen, nicht nur Zeugen Jehovas, ihre Erfahrungen erzählen. Aber der Schwerpunkt ist dann, was ist in der Kindheit passiert. Mhm.
Inzwischen hast du ja auch mehrere Fernsehauftritte zum Thema Zeugen Jehovas, zum schweren Ausstieg und dem Kampf um innerliche Heilung gehabt. Was fühlst du heute, wenn du an diese Organisation denkst? Ist da so ein tiefes Bedürfnis nach Anklage und Verbannung in dir? Oder ist da eher auch das Versöhnliche und Verzeihende, was ja eine Heilung meiner Meinung nach zumindest mit sich führen würde?
Daher, dass ich diese Organisation als ein wunderbares Unternehmen sehe, das ihren Weg gefunden hat, mit der Bibel ja einen Verlag auch zu gründen und Geld zu eruieren, so sehe ich es, kann ich damit total gut leben, weil wir sind ja auf dieser Erde auch unter anderem, um uns finanziell zu erweitern, um vielleicht auch irgendwie ein schönes Leben zu haben. Also so sehe ich das. Das ist alles sehr finanziell gerichtet, ausgerichtet. Und damit kann ich eigentlich vom Verständnis her total gut leben. Ich habe aber eine große Wut drauf, wie man Menschen so verblenden kann. Das will mir gar nicht in den Sinn. Und sie auch ausbeutet für seine eigenen Zwecke. Also es ist so ein bisschen ambivalent. Und irgendwo ist es so ein Verständnis für, aus unternehmerischer Hinsicht. Und aus der menschlichen Hinsicht ist es, oder Perspektive ist es für mich total Unverständnis vorhanden.
Also du meinst, als Firma gesehen, weil du was sagtest, wunderbare Firma oder ja. Organisation. Also als Firma gesehen machen die ihre Sache ja sehr gut.
Ja, würde ich schon
Nur
sagen.
Nur mit welchen Mitteln sie das machen,
ja.
Das gefällt dir eben nicht.
Ja.
Also mit gut machen meinst du, sie sind wirtschaftlich erfolgreich.
Ja, ich denke sehr erfolgreich sogar.
Ja, ja. Aber zu welchem Preis? Also dieses, ja, ein bisschen kann man vielleicht das mit Coca-Cola vergleichen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so mache, aber die tun ja sehr, sehr, sehr viel Zucker in ihr Coca-Cola, ja, also zumindest ihr klassisches Coca-Cola und wissen auch, dass das nicht gesund ist, aber sie machen es halt, damit sie wirtschaftlich erfolgreich sind. Also dieses Mittel zum Zweck.
Ja.
Und du, wenn du darüber sprichst, dann ist da auf der einen Seite natürlich schon, dass man diese Meinung haben kann, dass man auch natürlich an diesen, ist das auch eine Art Gottzeugen Jehovas, also diese Jehovas, den glauben darf, das stört dich ja nicht, sondern es stört dich einfach nur, was dann in der Konsequenz mit denen, die da mitmachen wollen, passiert.
Ja, weil es eine so eine ganz große Abhängigkeit nach sich zieht. Aber da gibt es ja auch andere Bereiche, wo Menschen durch eine Fiktion in ihr Leben danach ausrichten und vielleicht auch in einer gewissen Abhängigkeit davon sind. Aber bei den Zeugen Jehovas, das ist ganz allein alles meine Meinung, also so sehe ich das, ist ja das Gefährliche, was passiert, wenn Menschen da rausgehen. Ne? Also sie werden ja dadurch wirklich von der Familie weggerissen, es werden Familien zerstört. Und das ist so, wo ich natürlich auch eine Wut bekomme. Also ich kann ja an etwas glauben, aber ich, ohne dass ich Menschen halt im Umfeld Schaden anrichte. Und da haben die Zeugen Jehovas halt wirklich manche Regelungen, auch mit der Bluttransfusionsfrage. Ne? Also
was ist da? Wusste ich auch nicht.
Die sagen für sich, dass das Blut heilig ist, das ist ihr Glaube und dass du, wenn du im Falle des Falles eine Bluttransfusion kriegen müsstest, dazu Nein sagst. Also in früheren Jahren war es wirklich so, dass du dann lieber in den Tod gegangen bist, als eine Bluttransfusion zu bekommen. Mittlerweile haben sie ihre Mittel und Wege gefunden mit Kochsalzlösung oder es gibt auch Ärzte, die ohne Bluttransfusion operieren. Aber es gibt so Themen, die sehr destruktiv sind innerhalb der Gruppe und die gefährlich sind. Und da, finde ich, fängt es an, dass diese Organisation der Gruppe gar nicht wohl tut. Und deswegen, das ist so die Seite, wo ich Wut bekomme und auch Unverständnis habe. Und die andere Seite, so empfinde ich das, als Unternehmen funktioniert das super gut.
Also es hat doch am Ende etwas Versöhnliches
irgendwo
in dir.
Irgendwo schon, ja. Ja, es ist auch in Ordnung, dass das so ist. Sonst würde ich nur noch in der Wut leben. Und das tut mir nicht gut. Oder das tut generell nicht gut. Also so kann ich das sehen, ja.
Ja, und jetzt meine letzte Frage wäre noch, was hast du jetzt für Träume? Was hast du für Sehnsüchte? Was hast du für Visionen für dein künftiges Leben? Wo du ja doch, so empfinde ich das zumindest, diesen Druck der Organisation ein bisschen ablegen konntest, spät aber dennoch, und freier bist. Was kommt jetzt?
Also ich wünsche mir natürlich, dass mein Film realisiert wird und dafür arbeite ich dann auch auf, also da führt kein Weg dran vorbei, das trage ich so in mir, wie so ein Baby, was irgendwann wirklich raus will. Und dann habe ich trotzdem noch Träume, auch international auf Theaterbühnen zu stehen. Meine anderen Projekte, die jetzt abseits von dieser Geschichte sind, zu realisieren, mehr Kunst zu machen. Kunst im öffentlichen Raum, nicht im medialen Raum. Ich glaube, der öffentliche Raum ist wichtig, dass da mehr passiert. Ja, und Reisen. Ich würde gerne mehr reisen wieder.
Ich habe auch gesehen, als ich bei dir vorhin in die Wohnung gekommen bist, dass du ein Zimmer hast, in dem du auch Musikinstrumente hast. Mhm. Also du bist nicht nur eine Malerin, sondern du, das hast du ja immer gerne gemacht, sondern du bist auch eine Musikerin.
Ja, Klavier spielen. Ja, das ist vielleicht auch noch so ein Traum, dass ich da wieder mehr intensiver irgendwie mich ranwagen kann. Aber da fehlt mir gerade die Zeit. Aber ja, ich habe viele, viele Fähigkeiten.
Und gibt es einen neuen Mann in deinem Leben?
Nein. Das ist auch kein Aufruf. Nein, momentan nicht. Aber wer weiß. Also ich habe das Gefühl, so ich brauchte meine Zeit in den letzten Jahren, um mich da zu finden. Und das habe ich ausgekostet und dafür bin ich mir echt dankbar auch und bin auch bereit und es kommt, wenn es kommt. Ich bin da total relaxed, entspannt und schauen wir mal.
Und wie sieht es mit Kindern aus?
Habe ich auch keine.
Ich meine, heutzutage kann man ja auch relativ spät noch Kinder bekommen, ja. Wie ich so merke. Oder man traut sich noch später Kinder zu bekommen. Ja. Ist da noch so ein bisschen in dir so eine Hoffnung, dass das vielleicht doch noch mal kommen könnte? Oder wolltest du gar nie Kinder?
Ich konnte mit Kindern immer nicht so viel anfangen. Als ich dann die Kinder meiner Schwester miterleben konnte und durfte in den letzten Jahren, ist da eine große Liebe zu Kindern entstanden, was ich total spannend fand. Und Ich bin aber nicht, dass ich ein Kind jetzt haben müsste, auf Teufel komm raus. Ich bin total fein, wenn ich auch als Nicht-Mama von dieser Welt irgendwann gehe. Und wenn es aber dazu kommt, dann kommt es dazu. Also ich bin offen. Es ist weder ein Ja, ein starkes, noch ein starkes Nein.
Ja, liebe Dina, ich danke dir sehr für den Einblick in dein heutiges und in dein vergangenes Leben und hoffe sehr, sehr, dass du eben auch weiterhin dein innerliches Glück einfach in dir findest und das leben kannst, wer du wirklich bist und was du wirklich tun willst.
Danke dir, Tanja, und ich danke dir für dieses wundervolle Interview, was mal ganz anders war und mit so viel Liebe und Feinheit. Vielen Dank. Ja.